Gottesdienst, ein Gottesdienst, in dem Gott nicht da wäre, ist langweilig, okay? Also ich meine, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Es gibt Gottesdienste, die tatsächlich so ablaufen, dass es gar keinen Unterschied machen würde, ob Gott da ist oder nicht. Und ein nicht ganz unbedeutender Theologe des 20. Jahrhunderts ist sogar zu dem Schluss gekommen, Gott ist tot, macht aber nichts, wir sollten trotzdem weitermachen, denn der Mensch braucht dieses Gefühl, dieses Religiöse. Das ist zum Glück nicht wahr, sondern Gott möchte uns begegnen und wir möchten ihm begegnen. Gott spricht in Gottesdiensten öfter, beispielsweise in Form von Worten, die jemand bekommt oder in Form von Bibelstellen, die jemand wichtig werden oder auch in Form von Bildern. Das als kurze Erklärung für die, die es nicht ganz so kennen. Paul hatte ein Bild und das würden wir gerne teilen, weil es sehr schön dazu passt. Soll ich noch ein bisschen erklären, während du verfeinerst oder? Lass es uns ein bisschen nach vorne stellen.
Der Jens hat so schön gesagt, dass wir geschaffen sind, im Lobpreis oder generell vor Gott unser Herz aufzutun. Und ich habe da visuell was gekriegt. Einfach diese offene Herzenstür. Ich kenne die, eines meiner Lieblingslieder ist, mach die Tore der Welt weit, denn der König der Herrlichkeit kommt, so in Vorbereitung auf Weihnachten. Nicht nur in Vorbereitung auf Weihnachten. Ich denke, das ist einfach, ich habe einfach gekriegt, wir können nicht verlieren, wenn wir vor Gott unser Herz aufmachen. Also wenn wir die Läden unserer Herzenstür ganz weit öffnen, wir verlieren nicht dabei, weil Schuld, Scham und Verletzungen, die kommen aus unserem Herz raus, wenn wir Jesus da reinlassen. Und wie gesagt, es passiert nichts. Es ist völlig, ja, wir verlieren nichts dabei. Und es kommen rein, jetzt habe ich bloß wenig Platz lassen, Friede, Freude, ja, und einfach seine Herrlichkeit. Und wenn wir Gott in unser Herz lassen, dann wird es irgendwann uns verändern, unser Herz, die Fensterbank vor unserem Herzen, die wird so schön. Und statt diesem kalten Herz, was wir vielleicht vorher gehabt haben, wachsen plötzlich Blümchen auf unserer Fensterbank vor unserem Herzen. Und das war einfach das Bild, was ihr gehabt habt zu diesem offenen Herzen. Einfach, ich wollte das visualisieren, dass wir gut daran tun, Gott unser Herz ganz zu öffnen.
Perfekt, dankeschön. Und was das mit der Predigt zu tun hat, werden wir im Laufe der Zeit rausfinden, hoffentlich. Predigt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Kommunikation im 21. Jahrhundert ist wesentlich schlimmer geworden. Geradezu brutal, wie Menschen miteinander umgehen. Wenn ihr mal im Internet unterwegs seid und Foren euch anhört, wie die Leute miteinander umgehen, da sagt einer, ich habe Zweifel, und dann wird da aber auch draufgehauen. An manchen Stellen, wenn ich sage, da bin ich anderer Meinung, dann wird das regelrecht beschimpft. Das heißt, die Kommunikation im 21. Jahrhundert ist richtig gehend brutal geworden, das empfinde ich so. Und manchmal auch zwischen Menschen, wo man denkt, ja, eigentlich sollten die eine Beziehung haben, eigentlich sollte da alles gut sein. Das heißt, das Thema heute heißt Kommunikation im Konflikt. Im Lobpreis haben wir Lieder gesungen darüber, wie Jesus uns liebt und wie herrlich er ist. Jesus ist das Beste, was dir jemals passieren kann, in Anführungszeichen, im Leben und in der Ewigkeit. Jesus ist herrlich, er ist heilig. Er hat sich gegeben, damit wir leben können. Und gleichzeitig hat er doch einige Dinge gesagt, die uns helfen sollen. Manchmal werden die so betont und kommen so rüber wie, ja, und dann haben wir hier noch Gebot, 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 Gebot. Aber das stimmt nicht. Wenn man durch viele Gebote durchgeht, stellt man fest, das sind eigentlich Dinge, die Gott in dieser Form den Menschen weitergegeben hat, weil er sich als der Erbauer dieser Maschine am besten damit auskennt und weiß, was für uns gut ist. Wenn wir durch die 10 Gebote mal durchgingen, eins nach dem anderen, stellen wir fest, das sind alles Schutzvorschriften. Das sind alles Gebote, die dem Menschen helfen, sein Leben gut zu leben. Und deswegen schauen wir uns jetzt ein paar von diesen Geboten an, die was mit Kommunikation zu tun haben, und gehen da ein bisschen rein. Kommunikation ist etwas, was uns übrigens am Herzen liegt, wo wir vor einiger Zeit in einer Klausur zusammen waren und festgestellt haben, das ist etwas, was für die Gemeinde dran ist. Und es gab vor einiger Zeit auch schon eine Predigt dazu. Das heißt, in lockerer Reihe werden wir dieses Thema weiter aufnehmen. Würdest du mal bitte die erste Bibelstelle an die Wand werfen? Die steht im Matthäus 18. Hier spricht Jesus und er spricht darüber, eben gerade über diesen Umgang miteinander. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm, stell ihn unter 4 Augen zur Rede. Hört er auf dich, dann hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, geh mit einem oder 2 anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von 2 oder 3 Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, soll er in deinen Augen sein wie ein gottloser Mensch, wie ein Heide oder Zolleinnehmer. Das ist Jesu Anweisung und ganz ehrlich, wir tun uns damit schwer. Warum? Nicht nur, weil die menschliche Natur so ein ganz klein bisschen anders gestrickt ist, sondern weil unsere ganze Kultur um uns herum was völlig anderes ruft. Deswegen müssen wir uns mit solchen Sachen auseinandersetzen und mal schauen, was Jesus da uns nahegelegt hat als Verhalten, um uns selbst zu schützen. Gehen wir mal an ein paar der Worte ran. Ich mag das immer im Urtext nachzuschauen, ist manchmal so lustig. Hier sagt er also, wenn aber dein Bruder, jetzt müssen wir erstmal uns überlegen, was ist mein Bruder? Sind es nur Männer? Ja, Frauen sind ausgenommen, ihr habt Schwein gehabt. Oder wie ist das? Dann schaue ich ins Griechische rein. Dieses Wort heißt, aus der gleichen Gebärmutter kommend. Ich sage das nicht nur, weil es lustig ist. Ich finde das schon, also manchmal sind die Wortstämme sehr, sehr lustig. Sondern dieses Wort, das hier steht, heißt also, Menschen, die aus der gleichen Gebärmutter kommen, was auf der einen Seite heißt, Leute, die dir nahe stehen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Menschen, die mir nahe stehen, können mich am besten verletzen. Wenn ich draußen lang gehe, da kommt einer, mir neulich passierte, ging ich am Bahnhof und dann kam jemand, der wollte an mir vorbei und der sagte zu mir im Ton gerechtfertigter Entrüstung, hau ab, du Arsch. Im ersten Augenblick, aber letztendlich, okay, keine Ahnung, was der für einen schlechten Tag hat, aber es trifft mich nicht. Ich sehe den nie wieder und okay. Aber Menschen, die mir nahe sind, können mich viel stärker und tiefer verletzen. Aber aus der gleichen Gebärmutter kommend, enthält kein Geschlecht. Deswegen habe ich das zitiert. Es heißt also Bruder oder Schwester. Wenn jemand, der dir so nahe steht, als wäre er von derselben Mutter geboren worden, heißt das auf Deutsch da. Also wenn jemand, der dir so nahe ist, wie jemand, der von deiner eigenen Mutter geboren wurde, wenn der sündigt an dir. müssen wir erstmal dieses Wort sündigen. Da laufen bei jedem ja sofort theologische Skripte ab im Kopf. Ja, das Sünde, das war der kleine Katechismus, oder Sünde, das sind Verletzungen der 10 Gebote oder der großen 2 Gebote. Oder, aber dieses Wort sündigen ist eigentlich viel, viel einfacher. Es heißt, das Ziel verfehlen, daneben schießen. Auf irgendetwas zielen und es nicht treffen. Also heißt es hier nicht, wenn dein Geschwister etwas verletzt, was irgendwo aufgeschrieben ist und was dann Sünde ist, weil es nicht einem Katalog entspricht, sondern wenn der andere etwas tut, was an dem, was du erwartest, vorbeigeht. Macht das Sinn für euch, die Übersetzung so? Also, wenn das geschieht, wenn jemand, der dir nahesteht, einen Konflikt mit dir hat, letztendlich ist es Konflikt, nichts anderes, dieses Sünde, dann sagt Jesus, geh zu ihm hin und weise ihn zurecht. Dieses Wort weise ihn zurecht heißt eigentlich überführe ihn oder überzeuge ihn. Lege deinen Standpunkt dar. Es heißt nicht zwingend, der andere hat Unrecht, sondern geh hin und sprich mit ihm darüber. Allein, du und er. Was macht die Kultur um uns rum? Die Kultur, die um uns rum ist, sagt, jetzt muss ich das erstmal mit jemand anders besprechen. Und ganz häufig kommen wir dann gar nicht dazu, mit demjenigen zu reden, sondern wir bleiben da stehen, dass wir mit jemand anders gesprochen haben und dann passieren Dinge und Sachen lenken uns ab und wir kommen niemals dazu, mit demjenigen zu sprechen. Es gibt eine nette kleine Geschichte von einem Pfarrer, der von einem Gemeindemitglied verleumdet wurde. Ist angeblich in England geschehen und die hat Geschichten erzählt in der besten Überzeugung, dass das, was sie da erzählt, auch tatsächlich passiert ist und dass der Pfarrer so schlimme Sachen gemacht hat. Und irgendwann hat sie festgestellt, das war gar nicht wahr. Und dann hat sie den Mut genommen und ist zu diesem Pfarrer hingegangen und hat gesagt, Herr Pfarrer, ich bitte um Vergebung, ich habe das, das und das über sie erzählt. Ich habe jetzt festgestellt, es ist falsch und es tut mir sehr, sehr leid. Der Pfarrer hat nichts gesagt, hat ein, ja, wahrscheinlich anglikanische Kirche, ältere Herrschaften und Sitzkissen, weil harte Bänke, ihr kennt das, müsst mal in England in eine Gemeinde gehen, ungeheizt, hart, das sind noch Christen, hat ein Kissen genommen, das da rumlag und hat gesagt, komm mit. Und dann ist er mit dieser Frau auf den Kirchturm gestiegen und hat das Kissen mit seinem Taschenmesser aufgeschnitten und hat angefangen, mit dem Kissen zu wedeln. Dann sind die ganzen Federn rausgeflogen und man hat schon gesehen, wie der Wind die anfängt zu verteilen. Unten auf dem Kirchhof, in den Häusern daneben, in den Häusern weiter hinten und ein paar flogen einfach davon. Und dann dreht er sich um und sagte, ich habe kein Problem damit, dir zu vergeben. Ich würde dich aber bitten, dass du die Federn wieder aufsammelst. Und sie sagte, was? Und er sagte, genau. Genau das ist das Problem. Jeder in diesem Ort hat irgendwas davon gehört. Was meinst du, wie die Leute jetzt mit mir umgehen? Jesus sagt das nicht, um uns zu rügen, zurechtzuweisen oder Zügel anzulegen, sondern er sagt, hört derjenige auf dich, dann hast du dein Geschwister gewonnen. Das Wort gewonnen heißt Schaden abgewendet. Ganz, ganz viel Schaden entsteht an Menschen dadurch, dass wir nicht in der richtigen Weise mit ihnen umgehen. Also, man könnte das Ganze ein Stück weit zusammenfassen und sagen, rede mit Menschen, bevor du über sie redest. Und ab und zu gibt es Leute, die sagen, ja, aber ich bin mir gar nicht sicher. Natürlich kannst du mit jemandem reden, der seelsorgerlich mit dir tätig ist, um zu bestätigen, dass du verletzt wurdest. Aber ganz, ganz oft stellt man fest, wenn man mit jemand redet, dass derjenige das ganz anders gemeint hat oder gar nicht, dass man was falsch verstanden hat. In offener Kommunikation, im offenen Miteinanderreden lösen sich viele, viele Dinge auf. Wenn derjenige nicht zuhört, der nächste Vers, hört er nicht auf dich, dann nimm ein oder zwei, denn jede Sache soll mit zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Das heißt, wenn diese Situation ist, dann der andere hört nicht, er hört nicht zu, heißt das eigentlich im Urtext, er hört dir überhaupt nicht zu, er sagt, nee, das will ich gar nicht hören. Dann geh zu ein oder zwei anderen hin, mit der Absicht, dass ihr dann zusammen den Konflikt löst. Mir ist das verblüffend oft so gegangen, dass ich zu jemand gegangen bin, im Brustton der Überzeugung mich beschwert und beklagt habe, diese Person, und während ich noch erzählt habe, klickte so in meinem Hinterkopf, ja, aber an der Stelle habe ich und an der Stelle könnte ich vielleicht auch anders, und manchmal war es dann gar nicht mehr notwendig, zu jemand anders hinzugehen, um sich zu beklagen, sondern es war plötzlich notwendig, hinzugehen, um mich zu entschuldigen. Das ist die Art und Weise, wie Gott in unser Herz möchte, durch seine Liebe unser Herz aufmacht. Und wenn wir das reinlassen, die Freude an ihm, den Frieden, der von Gott kommt, und die Herrlichkeit von Gott, dann verschwinden diese Dinge, dann haben sie keinen Halt mehr in uns. Schuld, Scham, die müssen gehen. Was geschieht, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier, der hat was getan, das muss ich dir erzählen? Nun, es ist manchmal weise zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hören möchte. Was ich schon gelegentlich gemacht habe, ist, ich bin zu demjenigen, mit demjenigen ins Gespräch gegangen und habe gesagt, gut, das ist eine wichtige Sache, die muss derjenige wissen. Lass uns zusammen hingehen. Du kannst jemand helfen, solche Konflikte zu lösen. Also, das Erste, rede mit Menschen, bevor du über sie redest. Ein Teil aus Jesu Gebrauchsanweisung für ein gesundes Christenleben. Wir werden auf die weiteren Punkte nicht eingehen. Will er auch die nicht hören, bring die Sache vor die Gemeinde. Wenn er nicht hört, also große Verwerfung und wirklich einer hat gesündigt, dann ein gottloser Mensch, ein Heide oder Zolleinnehmer. Übrigens soll man auch über die nicht spotten und sich aufregen, sondern das sind Menschen, für die man ins Gebet geht und ihnen betet dafür. Paulus schreibt es an Timotheus, ob Gott ihnen nicht Gnade gibt, umzukehren aus den Verstrickungen des Teufels, von dem sie gebunden sind, seinen Willen zu tun. Ich weiß, der Satz ist kompliziert, stammt auch von Paulus. Die Aufgabe für diese Leute, für Zöllner und Heiden und Ähnliches, ist nicht, sie rechts liegen zu lassen oder links, sondern für sie zu beten. Weil das Wort Gottes sagt, ihr Verstand ist so gefesselt, dass sie den Willen des Bösen tun, dass wir nichts tun können, aber bete für sie. Also das wäre der erste Aspekt von Kommunikation in der Krise. Kann ich noch eine weitere Bibelstelle bekommen? Erde an Technik. An einer anderen Stelle in der Bergpredigt sagt Jesus, ihr wisst, dass zu den Vorfahren, zu den Alten gesagt wurde, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, der soll vor Gericht gestellt werden. Es ist die Stelle der Bergpredigt, wo Jesus dem religiösen Etablissement, also den Leuten, die wussten, wir sind auf der richtigen Seite, wir halten das alles, die Forderungen noch mal ein bisschen erhöht hat, um ihnen klarzumachen, sie sind vielleicht doch nicht auf der richtigen Seite. Eins weiter. Jesus sagt, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, Dummkopf, der gehört vor dem Hohen Rat. Wer zu ihm sagt, Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Ich predige sehr, sehr gerne über gute, positive, fröhliche Sachen. Aber wir dürfen manchmal diese Dinge, vor allen Dingen, wenn sie so stark im Kontrast zu unserer Kultur sind, nicht unterschlagen. Also, ich hoffe sehr, dass ich nicht irgendwie auf jemanden mit dem Finger zeige. Und wenn ich auf jemanden mit dem Finger zeige, dann zeigen mehrere davon direkt auf mich zurück, weil ich das bei mir genauso sehe. Der leichtfertige Umgang mit anderen und gerade im Internet oder per WhatsApp, das ist eine so hemmschwellengesenkte Kommunikation. Das ist so einfach, mal eben einzutippen, du spinnst doch oder ich glaube, der ist. Ich erschrecke da gar nicht davor. Und eigentlich sollte ich das, wenn ich das sehe. Und das macht mir Angst, wie abgehärtet mein Herz da ist, wie zu diese Türen sind. Und ich möchte, dass der Geist Gottes kommt und sie aufbricht. Also was Jesus hier sagt, jeder, der auf seinen, wieder gleiche Gebärmutter, ihr kennt das, wer auch nur wütend ist, der gehört vor Gericht gestellt. Das ist ein Strafgericht, das Wort. Wer sagt, du Hohlkopf oder du Dummkopf, das Originalschimpfwort heißt Hohlkopf, nur für die, die interessiert sind an biblischen Studien. Hohlkopf, der gehört vor das oberste Gericht und wer sagt Vollidiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das war das Bild, das sie für Hölle hatten. Rechts neben Jerusalem, wenn man von unten hochkommt, war ein Tal, in dem die Abfälle verbrannt wurden und in dem Kadaver verwesten und so weiter. Es brannte die ganze Zeit vor sich hin, stank ziemlich und so. Das war ihre Vorstellung von, so müsste die Hölle aussehen und davon spricht er hier. Und ich glaube, ab und zu sollten wir solche Stellen in unser Herz lassen und dann uns nicht selbst beherrschen, sondern uns von der Liebe Gottes erfüllen lassen. Denn eigentlich geht es darum, in einem Psalm sagt David, ich habe versucht, mich an all deine Regeln zu halten. Ich habe versucht, meine Wut zu beherrschen. Das ist jetzt die Seefrei Übersetzung nach Schenk. Es brannte in meinem Gebein wie Feuer. Deswegen, Herr, lehre mich, dass ich sterblich bin. Das heißt, es besteht nicht darin zu sagen, ich sage das nicht mehr, ich sage das nicht mehr, sondern Gott und seine Liebe in unser Leben einzulassen und uns verwandeln zu lassen. Aber wenn das erste war, rede mit Menschen, bevor du über sie redest, dann wäre das zweite, rede über Menschen, so wie du mit ihnen reden würdest. Ich habe einen Zivilberuf und vor vielen Jahren hat diese Firma festgestellt, dass das Kommunizieren miteinander wesentlich konfliktärmer ist. Es gibt wesentlich weniger Ärger, es gibt viel weniger Spannungen, wenn man das Bild des anderen vor sich hat. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine E-Mail bekomme, wird oben rechts das Passbild von demjenigen eingeblendet. Das hilft mir, ihm so zu antworten, wie ich auch mit ihm sprechen würde. Und ganz oft, wenn ich irgendwie eine E-Mail beantworte oder eine WhatsApp, stelle ich mir vor, würde ich das demjenigen genauso sagen? Und wenn ich zu dem Schluss komme, nein, das würde ich nicht, dann mache ich es anders. Das nächste ist auch wieder zu Hause zum Nachdenken. Die Umkehr der Entlastungspflicht, dass Gott nicht sagt, ja, und wenn jemand was gegen dich, wenn du was gegen ihn hast, dann musst du erstmal das in Ordnung, sondern Gott kehrt es um und sagt, und übrigens, wenn du weißt, dass irgendwer was gegen dich hat, dann bitte, bevor du zu mir kommst und Abendmahl feierst, jetzt übertragen, geh doch zu demjenigen hin und mach reinen Tisch. Diese Liebe untereinander, sagt Jesus im Johannesevangelium, daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid, an der Liebe, die ihr untereinander habt. Jetzt ist die Frage, was befähigt uns zu dieser Liebe? Bis jetzt sah es ziemlich nach Eigenleistung aus, ja? Also installiere in deinem Kopf ein paar Alarmglocken, ein paar Checklisten und verhalte dich anders, aber das stimmt nicht. Wenn wir versuchen, das zu tun, dann werden wir in dieser Situation sein, wie David, der sagt, es brennt in meinem Gebein, es ist wie Feuer, ich kann es nicht unterdrücken. Wenn wir dagegen zur Quelle zurückgehen, zum Ursprung alles Lebens, zu dem, der uns erlöst hat und in seine Richtung schauen und uns dann umwenden und feststellen, so schlimm war es gar nicht, was derjenige gemacht hat. Diese Relation, dieses auf Jesus schauen und dann wieder zurückschauen, das ändert sehr, sehr vieles. Es gab im Alten Testament einen Mann, der hieß Mose. Und der hat 10 Gebote bekommen. Und als er die 10 Gebote bekommen hat, da kam Gott in seine Nähe und er rief aus. Nächste Bibelstelle. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte oder Gnade und Treue. Jetzt habe ich eine Frage. Was ist Barmherzigkeit? Das war eine ernst gemeinte Frage. Was ist das, Barmherzigkeit? Okay. Gut. Hat das mit dem Herz zu tun? Ja, sehr gut. Einem weichen Herz? Gut, sehr gute Hinweise. Was ist Gnade? Vorschläge? Bitte? Unverdiente Güte? Ja? Also das geht alles in die richtige Richtung. Als Mose Gott sieht, ruft er spontan und instinktiv aus. Gott ist ein Gott der Gnade. Gnade heißt, dass ich nicht das bekomme, was ich eigentlich verdiene. Eigentlich war ich ein Sünder. Eigentlich war ich auf dem Weg in die Hölle. Eigentlich habe ich ziemlich viele Sachen falsch gemacht. Eigentlich war ich kein netter Mensch. Eigentlich gab es überhaupt keinen Grund, für Gott mich zu retten. Und Gnade heißt, dass Gott sagt, du hättest verdient gehabt, in die Hölle zu gehen. Du hättest verdient gehabt, die Ewigkeit getrennt von mir zu verbringen. Du hättest verdient gehabt, jung zu sterben. Aber all das, was du verdient gehabt hättest durch dein Verhalten, ist am Kreuz gelandet und hat keine Macht und Auswirkung mehr auf dich. Gnade ist, dass ich das, was ich verdient hätte, nicht bekomme. Barmherzigkeit ist, dass ich das Gute, was ich nicht verdient habe, bekomme. Gott hat nicht einfach angehalten an der Stelle und hat gesagt, begnadigt, also nehmt seinen Hals vom Schafott und sperrt ihn wieder irgendwo ein oder lasst ihn notfalls auch laufen, sondern er hat gesagt, nehmt seinen Hals vom Schafott und umhüllt ihn mit einem Königsmantel, gebt ihm eine Krone, gebt ihm Liebe und Gerechtigkeit. Also dieser Gott hat Gnade und Barmherzigkeit für uns. Dann ist er geduldig. Wenn ich mich umschaue, wie oft ich Dinge falsch mache und dann wieder zu ihm zurückgehe und sage, ja, und er sagt, ich weiß. Aber das sind Auswirkungen der Tatsache, dass dein Herz immer noch zögert, immer noch Stellen hat, die mir nicht ganz gehorchen, die mir nicht ganz gehören, in denen du alte Dinge hast. Aber wir werden dran arbeiten und zu einem guten Ende kommen. Und große Güte, er möchte, dass die gesamte Welt, die gesamte Schöpfung ihn kennenlernt und gerettet wird. Das heißt, wenn ich diese Dinge anschaue, wie soll ich mit anderen umgehen? Dann erkenne ich zum einen, es ist gut für mich. Es ist gut, Konflikte zu lösen, statt sie in meinem Herzen zu bewahren. Es ist gut, freundlich mit Menschen zu reden, freundlich zu sein. Aber unterm Strich kommt die Kraft dafür und die Motivation dafür nicht aus mir selbst und daraus, dass ich genug in der Bibel gelesen habe und dass ich denke, ja, jetzt verdiene ich mir, sondern sie kommt schlicht und ergreifend daraus, wer Gott ist und wie er ist. Und jedes Mal, wenn ich mich ihm zuwende und jedes Mal, wenn ich ihm im Lobpreis begegne und jedes Mal, wenn ich ihm im Abendmahl begegne oder morgens in meiner stillen Kammer, dann gehört das mit dazu. Diese Gespräche darüber, wo ist die Tür deines Herzens noch geschlossen? Und können wir zusammen die Blumen aussuchen, die auf der Fensterbank stehen werden, wenn die Tür deines Herzens offen ist und Schuld und Scham und Verletzung rausgegangen sind? Vater, wir preisen dich dafür, dass das wahr ist, dass du ein Gott bist voller Gnade, der unsere Schuld nicht anrechnet, voller Barmherzigkeit, der uns überhäuft mit Dingen, die wir nie verdient haben, aber vor allen Dingen mit deiner Liebe und deiner Annahme, der so viel Geduld mit uns hat und so viel Güte. Wir stehen immer wieder staunend und sprachlos vor dir und wir preisen dich dafür. Und wir beten dafür, dass du mit uns weitermachst, dass du die Stellen in unserem Herzen, derer wir uns schämen, mit deiner liebevollen, durchbohrten Hand erreichst und dort Veränderung schaffst. Denn letztendlich findet unsere Seele nur dann Frieden, wenn sie dir begegnet. Amen. Wir werden jetzt noch ein paar Minuten Klavier, einfach um zu ermöglichen, ich weiß, das war jetzt so eher so ein bisschen harte Kost für den einen oder anderen, einfach, dass du in dich reinschaust und mit dem Geist Gottes sprichst und dann werden wir auch noch ein Lied zusammen singen.